Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Wer nichts weiß, muss alles essen. Mein Name ist Hannes Reuer und ich darf heute einen Gast begrüßen, der ganz groß geworden ist und bekannt worden ist in der veganen Szene. Er ist inzwischen Influencer, er hat einen kleinen Bauernhof, er hat Koch gelernt, also er hat ganz viele Hüte auf. Und der wichtigste Hut, glaube ich, er ist Ernährungswissenschaftler und er wird jetzt gerade auch sozusagen Doktor. Im Herbst hat er seine Doktorarbeit. Und es dürft euch freuen auf ein gewaltiges Gespräch. Also ich bin wirklich an seinen Lippen gehangen. Wir haben natürlich das alles durchgesprochen als, sage ich mal, Spiegel-Bestseller-Autor. Er hat mehrere Bücher geschrieben, wie er da groß geworden ist in der Szene als Veganer. Und dann aber draufgekommen ist, wie die Datenlage immer mehr geworden ist, dass dann da vielleicht Mangelerscheinungen auftreten können, dass er da offen und ehrlich drüber reden muss und hat ihm natürlich einen gewaltigen Shitstorm eingebracht. Und über das reden wir heute alles, bis hin zu meinem Lieblingslebensmittel Milch, wo wir auch mal reden, was das Lebensmittel kann. Also sehr, sehr viele Inhalte. Die Stunde vergeht wirklich ganz, ganz schnell und es dürft euch wirklich freuen auf diesen Podcast. Und bevor es jetzt wirklich losgeht und bevor wir jetzt wirklich reinstarten in diesen Podcast, möchte ich noch was ganz Persönliches zu unserem Format sagen. Die Maria Fanninger und ich, wir hosten ja diesen Podcast und wir haben es uns vorgenommen, dass wir einfach einmal ein Danke sagen möchten, dass ihr uns folgt, dass ihr mit dabei seid jede Woche, wenn es heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Weil wenn ihr nicht zuhören oder zuschauen würdet, dann würde es diesen Podcast gar nicht geben. Und durch euch haben wir es geschafft, dreimal den Ö3 Podcast Award zu gewinnen, uns ganz vorn zu positionieren und dadurch einer großen Hörerschaft quasi, dass wir die auch erreichen dürfen, durch euch und durch unsere Community. Dafür ein großes Danke und gleichzeitig sind wir aber auch draufgekommen, dass ganz viele von euch uns nicht abonniert haben. Und deshalb möchte ich einfach einmal aufrufen, wenn ihr es cool findet, unsere Arbeit und auch damit unsere ganze Arbeitsweise und unser Team unterstützen möchtet, klickt einfach jetzt einmal auf Abonnieren, dann versammt keine einzige Folge nicht mehr, ihr seid immer mit dabei und wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, vielleicht schickt ihr den Podcast einfach ab und zu mal weiter. Man hat ja seine privaten Communities, seinen Freundeskreis und vielleicht ist für die eine oder andere was dabei, wo man sagt, okay, das ist hörenswert, das ist ein cooles Thema und genauso wird es eben heute sein. Heute der Nico Rittenauer, echt ein cooler Gesprächspartner, freut sich drauf und nach dem Intro starten wir schon direkt los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Nico, ich habe mich schon extrem gefreut heute auf dich. Wir haben ja jetzt da schon länger versucht, dich da zu uns, zu unserem Podcast zu bekommen. Und dadurch, dass du ja nicht gleich direkt in der Nähe wohnst, ist ja das gar nicht so leicht gewesen. Also schön, dass du heute da bist und danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
Nico, du bist ja durchaus eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich würde jetzt schon mal sagen, ein bisschen ein Social Media Star. Ja, Influencer, mein Herz nehmen wir oft gern, aber ich glaube, bei dir passt es trotzdem. Du bist Koch, du bist Ernährungswissenschaftler, du hast sehr viele Hüte. Wie geht das alles zusammen? Passt das alles zusammen?
Thematisch passt das sehr gut zusammen, weil die Ernährungswissenschaft, die Kulinarik und auch die landwirtschaftlichen Projekte natürlich sehr viele Überschneidungen haben. In meinem Privatleben passt das nicht so gut zusammen, weil ich schon sehr schlechte Work-Life-Balance habe und sehr viel arbeite und wenig Freizeit habe, zum Leidwesen meines sozialen Umfelds. Aber thematisch passt das super.
Also du schaust aber gut aus. Also man merkt nichts, dass du mal unausgeschlafen wärst. Auf deinen Reels nicht. Ich folge dir sehr gern auf Insta. Nico, dich kennen wahrscheinlich viele. Du warst einer so dieser veganen Influencer, die was versucht haben, die Welt ein bisschen zu bekehren. Inzwischen aber ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen hast, was da jetzt zum Leidwesen der Veganerinnen und Veganer jetzt da ein bisschen die Missgunst bringt. Woher ist dieser Wandel gekommen, beziehungsweise warum warst du vorher so scharf vegan, sage ich mal?
Ja, also ich hoffe, bin gespannt auf deine Meldung, aber ich hoffe, dass jetzt nie jemand von den, wie du sagst, scharfen Veganer waren, die versucht haben zu bekehren. Ich hoffe, vielleicht ist es mir nicht immer gelungen, aber ich hoffe, dass ich auch in den 11 Jahren, in denen ich vegan war, einfach versucht habe, primär Informationsbereitstellung zu leisten und einfach über Sachverhalte aufzuklären. Und bei mir war es von Anfang an klar, dass wenn ich über das Thema Ernährung im gesundheitlichen, im ökologischen Kontext etc. spreche, dass meine Position immer flexibel ist und ergebnisoffen, wenn neue Informationen kommen. Und kurz schon vorweggenommen, das war der Grund, warum jetzt nach 11 Jahren sich meine Position auch geändert hat, aufgrund eines Erkenntniszugewinns im Rahmen meiner Doktorarbeit, meiner Dissertation, aber auch der Forschungsarbeit davor. Und der Grund, warum ich mich vor eben, es mittlerweile sind es 13 Jahre her, dass ich begonnen habe, mich vegan zu ernähren, waren ethische Motive. Das heißt, ich bin da zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit dem Thema der Tierhaltung im Allgemeinen und der weit verbreiteten Massentierhaltung gekommen. Und dann hat man ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt sich dafür ein, dass die Tierhaltung verbessert wird, also eine Reform. Oder, und das schien mir damals der einfachere und direktere Weg, einfach quasi ein abolitionistischer Ansatz, also eine Vermeidung und sagen, naja, ich finde die Massentierhaltung, die Intensivtierhaltung, die ja für den weit überwiegenden Teil der tierischen Produkte verantwortlich ist, nicht ethisch rechtfertigbar. Und deswegen konsumiere ich es einfach gar nicht, weil da muss ich mir nicht die Frage stellen, ob jetzt dieses oder jenes tierische Lebensmittel den Anforderungen der ethischen Forschung entspricht oder nicht. Ich war damals auch schon an dem Punkt, wo es natürlich auf den ersten Blick überhaupt nicht klar ist, dass das Weglassen von Tierprodukten funktioniert. Also ich bin mit der Frage in meine vegane Zeit gegangen, kann das denn wirklich gesund sein? Kann das komplette Weglassen tierischer Lebensmittel den menschlichen Nährstoffbedarf decken? Das war auch der Grund, warum ich dann damals aus der Tourismusbranche, aus der ich eigentlich stamme, in die Ernährungswissenschaft gegangen bin, um nicht nur etwas glauben zu müssen, sondern auch zu wissen, wie Ernährung funktioniert. Und das war auch der Grund für mein erstes Buch Vegan Klischee AD, was 2016 geschrieben und 2018 dann fertiggestellt und veröffentlicht wurde. Einfach mein Versuch zu zeigen oder eben nicht zu zeigen, ergebnisoffen, kann eine vegane Ernährung den Nährstoffbedarf, wenn sie klug geplant ist, decken. 2018 auf Basis der damaligen Datenlage schien mir das der Fall zu sein. 2026 auf Basis der in den letzten Jahren veröffentlichten Daten scheint mir das nicht der Fall zu sein. Entsprechend hat sich meine Empfehlung und auch meine private Ernährungsweise geändert.
Ich würde jetzt einmal sagen, sehr emotionslos auf den Punkt gebracht, ja, nachvollziehbar. Aber generell, wie passiert das? Du hast Koch gelernt oder erzähl uns einmal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen und warum geht man dann da in Richtung Ernährungswissenschaft? Weil deine trotzdem die wenigsten Köche, sage ich einmal, ja. Und wie ist der Weg da bei dir passiert? Da würde mich total interessieren.
Gerne. Also ich bin kein klassisch ausgebildeter Koch im Sinne von 3 Jahre Kochlehre, sondern ich habe eine Tourismusschule gemacht, also die Kärntner Tourismusschule in Warmbad Villach, wo wir ja Kochlehre haben und wo wir auch Service und weiteres haben und dann die Vorprüfung zur Reife und Diplomprüfung in Küche und Service machen und in den Sommern die Praktika. Das heißt, rein auf gesetzlicher Ebene ist das, glaube ich, schon dasselbe, aber natürlich habe ich nicht die 3 Jahre Praxis, die jetzt ein Koch hatte, sondern eben nur die 4 mal 2 oder 3 Monate Praktika, die dann im Sommer gemacht habe, plus den Kochunterricht. Aber eben, es hat gereicht, dass ich von Anfang an schon eben mit 14 einen sehr engen Bezug hatte zum Essen, zum Kochen, zu Kulinarik. Und wir hatten auch Ernährungslehre im Unterricht. Und ich hatte einen großartigen Ernährungslehre-Lehrer, der mir damals schon so ein bisschen den Funken eingepflanzt hat für das Thema. Also ich fand von allen Fächern, die wir damals hatten, Ernährung am spannendsten. Und habe das dann zwischenzeitlich, weil nach der Schule eigentlich schon das Ziel war, einfach ins Management, in die Hotellerie und Gastronomie zu gehen, habe das dann für einige Zeit lang quasi ad acta gelegt. Aber so das Interesse war wirklich schon vom frühen Jugendalter an da. Und wenn ich mich damals dann nicht für die vegane Ernährung entschieden hätte, hätte ich mich vielleicht auch nicht in der Intensität mit Ernährung auseinandergesetzt. Dadurch, dass aber diese Entscheidung anstand, kann ich mich denn überhaupt vegan ernähren? Und dann im nächsten Schritt, ist das etwas, was ich auch anderen Leuten, wenn die danach gefragt werden, empfehlen kann, soll, darf oder auch nicht, wollte ich für mich eben, weil ich sowohl mit den Fleischessern oder Mischköstlern, mit denen ich damals gesprochen habe, die in den meisten Fällen sagten, nee, vegane Ernährung geht gar nicht, als auch die Veganer, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, nee, vegane Ernährung ist super. Beide Seiten konnten mir jetzt nicht genau erklären, warum es jetzt super gut oder super schlecht sein soll. Und zurückkommen zu dem eben, dass ich jetzt nicht nur irgendeiner Seite einfach glauben möchte, sondern wirklich verstehen wollte, was braucht der menschliche Körper, wie funktioniert Ernährungsphysiologie. Daher dann der berufsbegleitende Bachelor damals, danach noch ein Masterstudium und eben jetzt seit 4 Jahren die Doktorarbeit, die hoffentlich Ende dieses Jahres dann abgeschlossen sein wird.
Du weißt ja, ich bin selber Bergbauer, habe Rinderwirtschaft. Warum entscheidet sich dann ein junger Mensch wie du generell, dass er sagt, was hat dir nicht passt am Bild der Landwirtschaft? Du bist ja jetzt, obwohl du sehr deutsch klingst, du bist ja Österreicher, ja, du hast aber in Deutschland gelebt. Aber warum sagt man, ich will vegan werden? Was ist so, was waren diese Bilder, was dich verstört haben?
Bei mir war es damals so, dass ich, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin und mich darüber informiert habe, woher die meisten der gängigen tierischen Lebensmittel kommen, schon ein großer Teil aus intensivtierhaltungsähnlichen Bedingungen kommt. Natürlich gibt es auch kleinbäuerliche Strukturen mit sehr guter Tierhaltung und natürlich ist die Szenerie in anderen Ländern noch deutlich größer skaliert und deutlich problematischer. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Österreich da schlechter ist als andere Länder. Ich würde sogar sagen, in vielen anderen westlichen Ländern ist die Tierhaltung im Schnitt schlechter. Aber ich glaube, dieses Bild, was zumindest ich damals hatte, von dieser idyllischen Landwirtschaft, wie man es vielleicht hat, davon sind auch die meisten österreichischen Landwirtschaften recht weit entfernt. Zumindest ist das, was damals mein Eindruck war und auch jetzt 12 Jahre später, als ich auch selber in der Landwirtschaft tätig wurde und auch viele Höfe besucht habe und mittlerweile natürlich auch sehr viel Verständnis dafür habe, warum es oft so läuft, wie es läuft. Also ich will überhaupt nicht anklagen und sagen, diese Landwirte machen einen schlechten Job oder die kümmern sich nicht um ihre Tiere. Das ist einfach der Preisdruck, der dazu führt, dass gewisse Strukturen geschaffen wurden, aber was ich schon gesehen habe in vielen Fällen eben, waren Tierhaltungen, die aus meiner Sicht nicht artgemäß und damit nicht vertretbar sind.
Okay, also das warst ganz, du bist einfach, du hast Bilder gesehen, du hast was gehört, du hast gedacht, okay, das möchte ich nicht weiter unterstützen, ohne jetzt vielleicht zu wissen, wie es wirklich auf der Welt Lebensmittelproduktion abläuft. Bleiben wir noch kurz dabei, du bist dann wirklich vegan geworden, ja? Wie ist der dann gegangen damit?
In Ordnung. Also ich habe von Anfang an meine Ernährung gut geplant und auch gut supplementiert. Ich habe weder die Geschichten, die manche Veganer erzählen, dass es ihnen so viel besser ging, noch die Geschichten, dass es ihnen so viel schlechter ging. Also mir ging es, ich war ja auch jung, als ich damals 2012, 2013, also Anfang 20. Ich war normalgewichtig, sportlich aktiv und von daher mir ging es gut. Mir ging es auch die letzten 10 Jahre gut. Ob jetzt kleine Veränderungen, die jetzt dann nach über 10 Jahren veganer Ernährung durch den Umstieg erlebt habe, ob die wirklich dann kausal auf die Wiedereinführung von tierischen Lebensmitteln zurückzuführen sind, ist quasi nicht zu beantworten, weil es einfach viel zu komplex ist. Aber mir ging es sowohl vor der veganen Phase gesundheitlich gut, mir ging es währenddessen gut und mir ging es danach gut.
Jetzt sagst du gerade, du, das muss man jetzt schon betonen, du bist ja ein Spiegel-Bestseller-Autor. Du hast es ja quasi ganz nach oben geschafft mit deinem Buch, was du ja schon erwähnt hast. Gratuliere ja dazu. Du warst einer, der halt sehr viel aufgezeigt hat, der was sicher der Szene auch, sag ich mal, Wind gegeben hat, ja. Wir haben ja das auch beobachtet, wo ist das eigentlich hergekommen? Also ursprünglich aus Großbritannien, von England, hat es ja eine spezielle Influencerin gegeben, was diesen Vegan-Trend wirklich ausgelöst hat. Dann einer quasi über Deutschland nach Österreich und spannenderweise sind ja das jetzt die Hauptländer, Österreich, Deutschland, wenn wir jetzt in den Süden schauen, Italien, Kroatien etc., Spanien ist ja vegan, überhaupt kein Thema, weltweit nicht spannenderweise, sondern auch in die Länder, die was vielleicht viele Jahre vegan waren im asiatischen Raum, die sind ja richtig süchtig nach Fleisch. Ja,
ja und vegan muss man auch sagen, war ja wirklich keine dieser Populationen. Die waren vegetarisch, aber wirklich vegan ja niemand.
Stimmt. Ja. Und gerade bei uns ist aber spannend jetzt, Österreich, Deutschland ist so quasi dieser, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade in Großbritannien noch ist, das weiß ich nicht, aber Deutschland und Österreich, bei uns jetzt glaube ich 5%, was sie wirklich als vegan bezeichnen, wenn man so die aktuellen
Informationen so viel? Ich glaube, es ist deutlich weniger, ich glaube, das wird sehr überschätzt, aber also
das sind halt die Umfragen. Ja. Das sind halt die Umfragen, ja. Und ich muss dann immer lachen, auch wenn dann Flexitarier genannt werden, weil ich denke mal, dann war ich immer schon Flexitarier, weil bei uns hat es einfach nicht immer Fleisch gegeben, sondern halt ganz viel Mehlspeisen und Süßigspeisen, also was ich, Kaiserschmarrn etc., das war halt bei uns auch oft der Hauptmahlzeit früher. Oder halt ganz einfache Speisen wie Erdäpfel mit Butter. Ist auch kein Fleisch dabei, ja. Aber Butter war dabei, ja. Aber du hast dem auch ganz schön viel Wind gegeben, sage ich mal, dieser Bewegung. Und für mich war halt als Bauer, ich habe das dann durch Landschaft Leben natürlich ein bisschen anders als Segen angefangen, aber als Bauer habe ich die vegane Szene halt sehr aggressiv erlebt, ja, getragen auch durch Tierschutzorganisationen wie dem VGD, wo wirklich halt gebasht worden ist gegen die klassische Landwirtschaft. Und ich habe dann wirklich auch schon so Aggression erlebt, nur wenn ich das Wort vegan schon gehört habe. Ja. Und ich erlebe das jetzt einmal, wenn du jetzt auf eine Grillparty gehst oder irgendwas, es ist schon, da ist einfach brutal viel Emotion dabei. Ja. Und ich habe mir damals oft auch gedacht schon, ist da nicht ein bisschen Ersatzreligion geschaffen worden? Ja, weil, aber mir hat einmal eine Mitarbeiterin, die vegan war, die hat gesagt zu mir, schau, sie sieht das ja so, vegan bedeutet, du bist eine junge Frau, bist gebildet, also studiert und hast ein sehr hohes Einkommen. das ist quasi diese Edel. Und der Böbel, der frisst der Leberkäs-Semi und quasi ist halt der Dumme, ja.
Wirklich?
Ja. Und da haben wir gedacht, okay, also da ist so ein Framing dabei, ja. Also quasi wir, die Coolen, wir haben studiert, wir sind vegan, ja. Und die Trotteln vom Land, die essen Fleisch, ja. So quasi war. Und das hat mich schon massiv stören angefangen, weil ich mir gedacht habe, okay, da ist, also so viel mehr wird dann dem Essen eininterpretiert, weil ich war da oft echt ein bisschen naiv und habe gedacht, naja, mir ist ja komplett wurscht, ob du heute sagst, die ist jetzt, keine Ahnung, eben vegan und ich ist halt, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Aber da ist halt sehr viel dazugekommen. Warst du auch so? Und hast du das auch erlebt in der Szene? Du bist ja sicher mit vielen dort in Kontakt gekommen, die was da ganz halt vor, dass der Frau und damals schon gekämpft haben.
Also ja, ich bin da definitiv in der Szene in den letzten 10 Jahren sowohl in der veganen Szene als auch in der Tierrechtsbewegung natürlich involviert gewesen, weil also es ist ja gar nicht so eine Riesenszene am Ende des Tages, da kennt natürlich jeder jeden. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen, wie auch in politischen Themen, in ökologischen Themen, von Menschen, die das einfach aus altruistischen Gründen machen und sagen, ich möchte nicht mehr Leid verursachen, als notwendig ist und ich mache das und wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich auch darüber, aber ansonsten gehe jetzt auch niemandem auf die Nerven, bis hin zu Leuten, die, wie du es richtig sagst, ihren Lebensinhalt darin sehen und das quasi religiöse Züge annimmt und die Personen dann vielleicht auch manchmal so eine ethische Selbsterhöhung erleben und, wie du es ja auch beschrieben hast, sich dann vielleicht in diesem Aspekt für was Besseres halten, was natürlich absurd ist, weil die Handlungsspielräume des Menschen sind ja sehr breit und nur weil jemand beim Essen vielleicht eine ethischere Entscheidung trifft, und das kann man ja auch so stehen lassen, dass im Durchschnitt eine vegane Mahlzeit ethischer ist als eine mischköstliche, in der Regel, im Durchschnitt. Aber wir machen ja auch so viele andere Dinge abseits vom Essen und natürlich sollte der Mensch in seiner Gesamtheit bewertet werden, nicht nur, was er oder sie täglich isst. Und ich habe es mir zumindest auf die Fahne geschrieben und würde auch denken vom Feedback her, dass das auch meistens geschafft wurde meinerseits, dass sie eben niemand war, der anderen Leuten wie mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Nerven geht. Weil ich auch einfach mir von Anfang an nie so sicher meiner Sache war, dass ich jetzt denke, jede Antwort, die ich jetzt aktuell habe, wird auch in 20 Jahren noch genau dieselbe Antwort sein. Ich habe mich sicherlich damals auch schon mehr mit Ernährung beschäftigt, als die meisten das tun, entsprechend ja auch dann das Buchprojekt, was daraus resultiert ist. Aber ich habe immer schon von Anfang an für mich festgelegt, dass jetzt mein persönliche vegane Haltung als Privatperson niemals meine Arbeit als Ernährungsfachkraft bestimmen wird, sondern dass ich immer quasi, wenn ich arbeite, die Veganerbrille runternehme und auf die Inhalte drauf gucke, so als würde ich nicht vegan leben, weil meine persönliche Einstellung ja egal ist zu der Datenlage. Und ich glaube, dass man sich auch keinen Gefallen macht in der, egal ob es die Tierrechtsbewegung ist oder die Ökobewegung oder sämtliche anderen sozialen Bewegungen, wenn man solche Fronten schafft. Weil ich sehe es ja jetzt sehr stark, ich war ja quasi in der einen Bubble sehr lange drin, durch die Landwirtschaft und durch meine Positionsveränderung natürlich jetzt auch sehr oft in anderen Kontexten. Und ich sehe, dass da mittlerweile gar kein Gespräch mehr so richtig möglich ist zwischen diesen Seiten, weil beide sind frustriert voneinander. Das Ganze ist sehr emotional aufgeladen und das führt ja zu gar nichts. Und daher, ihr erlebt es auf jeden Fall. Ich halte es für den schlechtest denkbarsten Ansatz, um irgendwas zu verändern. Ich denke, es wird so auch nichts für das Tierwohl getan, wenn du 99% oder 98% der Bevölkerung so auf die Nerven gehst, ehrlicherweise. Und daher würde ich mir sehr wünschen, und glaube aber nicht, dass es eintreten wird, aber würde mir sehr wünschen, dass die vegane Bewegung, die ja etwas von der allgemeinen Bevölkerung möchte, nämlich dass die ja etwas an ihrer Haltung verändern, sich auch so benimmt, als würde sie etwas wollen und nicht etwas fordern, zu dem sie ehrlicherweise auch keinen Anspruch haben. Also es ist ja gut und sinnvoll, dass wir in unserer Gesellschaft arbeiten, dass wir versuchen, Missstände aufzuzeigen und als Gesellschaft zu wachsen. Aber gerade in einer Bewegung, wo es um die Ernährung des Menschen geht, wo ja die ethische Betrachtung natürlich wichtig ist und auch die ökologische, aber immer auch darunter liegt, dass ja die Nährstoffversorgung und damit die Gesundheit des Menschen damit auch einhergeht, müssen wir natürlich extrem vorsichtig sein, dass wir nicht durch ökologisch oder ethisch motivierte Veränderungen plötzlich uns mehr schaden, als wir helfen. Und das kann aber passieren. Und daher sehr viel über der Frage. Aber ja, also ich habe es erlebt und ich halte es für die schlechtestmögliche Idee, wie man Aktivismus betreiben kann.
Gibt es ja die militante Veganerin, mit der habe ich mal in Servus TV eine Live-Diskussion geführt. Das war schon fast Kabarett-Reif, wo ich mir dann echt frage, um was geht's da eigentlich? Ob es da nicht um die Selbstvermarktung auch schon bald mehr geht, als wir um das tatsächliche Thema.
Das würde ich sagen, ja.
Aber was ist bei dir passiert? So ein Buch geschrieben, höchst erfolgreich, alles läuft nach Plan. plötzlich sagt der Nico, ich schlage jetzt wieder einen anderen Weg ein. Warum?
Ja, also natürlich, wenn man von außen drauf blickt und jetzt meine Arbeit nicht im Detail verfolgt, dann wirkt es vielleicht wie plötzlich. Wenn man meine Arbeit verfolgt, ist das schon ein Prozess gewesen über 3 Jahre, der dazu geführt hat, als ich 2018 mein Buch veröffentlicht habe, nach 2,5 Jahren Recherche und Schreibarbeit, dann in den folgenden 2 Jahren auch noch weitere Bücher, also insgesamt 5 Spiegel-Bestseller veröffentlicht. Und in der Zeit dann von den nachfolgenden Büchern hat man auch schon gemerkt, so im letzten Buch, dass sie auch in gewissen Aspekten schon etwas vorsichtiger war, weil tatsächlich interessanterweise so um 2019, 20 herum, als dann das erste große Buch draußen war, auch einige neue Daten erschienen sind, die mir zum Teil, also zum Teil war es neue Daten, zum Teil sind mir Daten, die es zwar schon gab, die aber nicht in großen Magazinen publiziert waren, entsprechend nicht weitläufig verfügbar waren, aufgezeigt haben, dass wir als auch, dass die Ernährungswissenschaft auch ein noch viel zu eingeschränktes Verständnis von dem Nährstoffbedarf des Menschen hat. Und ich bin über mehr und mehr Nährstoffe gestolpert, wo ich keine Antwort hatte, woher wir die für alle Menschen bekommen sollen, wenn keine Tierprodukte gegessen werden. Weil natürlich, man kann viele Dinge supplementieren. Wir kennen aber viele Nährstoffe noch nicht. Diejenigen, die wir kennen, haben wir noch nicht alle im Detail erforscht. Und mehr auch unter den Fallberichten von vegan lebenden Menschen, die sich vegan ernährt haben, dann so in den Folgejahren, als das Ganze immer größer wurde, zeigten auf, dass die, obwohl sie alles richtig gemacht haben, gesundheitliche Probleme bekommen haben, die besser wurden, als sie wieder tierische Produkte gegessen haben. Das heißt, das war die Beschäftigung mit der Datenlage, neue Daten, die erschienen sind, Daten von früher, die mir nicht bewusst waren. Darüber hinaus eben mehr und mehr Fallberichte, weil je größer die vegane Bewegung in den Folgejahren wurde, weil die hat ja tatsächlich auch nochmal so 2017, 18, 19 nochmal einen großen Aufwind gehabt, nachdem sie schon den ersten großen so um die 2010er, 12er Jahre hatte. Und mehr Leute dann auch mir eben geschrieben haben und gesagt haben, hey Nico, ich habe quasi alles gemacht, was du vorgeschlagen hast. Mir ging es super schlecht. Ich habe alle Blutwerte abgenommen. Ich habe alles gemacht, was ich dachte, was ich richtig machen kann. Habe nichts anderes verändert, als wieder ein paar Tierprodukte zu essen und plötzlich geht es mir wieder besser. Und am Anfang kann man das abtun als Anekdote und kann sagen, ja, vielleicht hat die Person doch was falsch gemacht. Aber wenn das immer wieder aufkommt und ich dann plötzlich auch in meinem eigenen Bekannten-, Freundes- und Familienkreis Personen hatte, wo ich auch weiß, die haben wirklich sehr gut supplementiert, die haben wirklich sehr gut gegessen, weil teilweise das Leute waren, die mit mir unterm Dach gewohnt haben und die Personen die gleichen Probleme hatten, dann war natürlich für mich als Ernährungsfachkraft ganz klar, dass ich darüber sprechen muss. Und so ist es eben dann über 2, 3 Jahre hinweg gekommen, dass ich zunehmend meiner eigenen Position gegenüber kritischer wurde und eben mehr und mehr den eigenen Anspruch zu belegen, dass eine vegane Ernährung funktioniert, eben selber nicht mehr gerecht wurde. Und wenn ich diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, natürlich ändere ich auch mein eigenes Verhalten und auch meine eigene Empfehlung. Und auch wenn es schmerzlich ist, weil, wie du richtig sagst, so, ich hatte 5 Spiegel-Bestseller geschrieben, ich hatte eine große vegane Followerschaft, ich war auf allen veganen Veranstaltungen, hatte mit allen veganen Firmen, auf die ich Bock hatte, große Kooperationen. Also es ging wirtschaftlich super, es ging sozial super, es war super, super Zeit. Aber ich würde mir halt auch in den Spiegel gucken können, wenn ich in der Früh aufstehe oder so. Und deswegen habe ich es dann öffentlich gemacht, dass ich zumindest am Anfang in den kritischen Lebensphasen der veganen Ernährung nicht mehr empfehle. Und dann in den Folgejahren, als mehr und mehr Daten aufkamen, ich irgendwann auch gesagt habe, wenn es jemand machen möchte, natürlich stelle ich die Informationen bereit, wenn du es im Erwachsenenalter machen möchtest, worauf du achten möchtest. Aber ich würde es jetzt nicht mehr aktiv empfehlen und glaube auch, dass wir gesamtgesellschaftlich mehr bewegen könnten, wenn wir versuchen, weniger Tierprodukte zu essen, wenn wir Tierprodukte essen, hochwertigere Tierprodukte zu essen, aus besserer Tierhaltung, anstatt zu versuchen, auf Teufel komm raus, Leute zu veganisieren.
Ich finde es sehr stark, wenn ich da jetzt auf Social Media folge, wie du wirklich Haltung bewahrst, sage ich einmal, ja, wirklich wie objektiv du jetzt berichtest. Ich kenne das auf Social Media kaum mehr, weil die meisten vertreten einfach nur Meinung, ja, und sei es jetzt, ob es Supplements sind, wo Influencerinnen ohne Ende da sind und sagen jeden Tag 10.000 Kapseln und dir geht's gut, oder umgekehrt, du bist einer, der was da echt einen unglaublichen Weg geht, ist ja Grad für mich, ja, den du gehst, ja, weil es ist nicht leicht, dass man da immer oben bleibt auf dem Grad. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, emotionale Frage, wie ist der dann gegangen? Man hat ja schon mitgekriegt, dass die vegane Community da natürlich schon bitterböse enttäuscht war von dir, dass so quasi dieser Leuchtturm quasi plötzlich nicht mehr der Leuchtturm für vegan ist. Wie hast du das erlebt da? Wie sind dann die Menschen gewesen zu dir? Waren da auch in der Szene verständnisvoll und haben gesagt, okay, Datenlage, zu der komme ich dann auch zur Datenlage, aber Ich möchte noch ein bisschen auf der emotionalen Ebene bleiben.
Ja. Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also wann immer generell, wenn wir über die vegane Szene sprechen, ehrlicherweise, vor allem wenn es um die negativen Aspekte der veganen Szene geht, da sprechen wir auch von einem Bruchteil der Szene, innerhalb der Szene, der aber halt so laut ist und so aggressiv und sich in den Vordergrund drängeln, dass man in der Außenwahrnehmung denken könnte, das ist der Großteil der vegan lebenden Menschen. Das ist er natürlich nicht. Von daher, der weit überwiegende Teil, auch in meiner Community, hat das entweder verstanden oder akzeptiert zumindest. Ich meine, ich habe zu der Zeit, glaube ich, so 150.000 Follower gehabt, habe dann irgendwie 40.000, 50.000 verloren, aber immerhin 100.000 blieben mir noch. Also offensichtlich der größere Teil hat das schon auch verstanden. Ich habe auch viel positive Nachrichten bekommen. Erstens einmal von den früher vegan lebenden Menschen, die gesagt haben, ich wäre niemals darauf gekommen, dass das was mit meiner Ernährung zu tun haben könnte. Und wenn du das nicht gesagt hättest, würde ich jetzt wahrscheinlich noch 5 Jahre lang so weitermachen. Also es gab da auch wirklich sehr viel dankbares Feedback. Es gab viele, die gesagt haben, okay, mir geht's aber gut, aber danke, dass du es aufzeigst. Jetzt bleibe ich einfach ein bisschen offener dem Thema gegenüber und guck genauer hin. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich bin gar nicht deiner Meinung, aber okay. Und dann gibt's eben einen kleinen, aber halt sehr lauten Teil, der mir und allen anderen Leuten das Leben halt schwer macht, die dann Videos gepostet haben, wie sie meine Bücher verbrennen, die mir geschrieben haben, dass sie mir das Gleiche antun wollen wie den Leichen auf meinem Teller und so. Also wirklich, wo du denkst so, hey, das sollte doch eine Bewegung für mehr Empathie sein und nicht für das, was ihr gerade draus macht. Das heißt, und auch viele gute Freunde, mit denen ich wirklich eng befreundet war, zumindest dachte ich, dass das gute Freunde sind, die sich eben nur aufgrund der Positionsanpassung einfach dann von mir abgewendet haben oder eben auch noch öffentlich dann sehr, sehr schlecht über mich gesprochen haben, versucht haben, mich in Ungunsten zu bringen. Leute, die auch organisiert meine Kooperationspartner angeschrieben haben, Falschaussagen über mich verbreitet haben, auch teilweise meinem Doktorvater geschrieben haben, Falschaussagen verbreitet haben, das in der Hoffnung, dass ich exmatrikuliert werde und so weiter und so fort. Also es wurde wirklich systematisch versucht, mich mundtot zu machen, mir so viele Steine in den Weg zu legen, dass ich einfach keine Plattform mehr habe und ja, eben auf Social Media alles Mögliche versucht, um meine Inhalte so falsch darzustellen, dass man, wenn man sich nicht sehr damit beschäftigt, das Gefühl haben könnte, dass das kein valides wissenschaftliches Fundament hätte. Genau. Aber das ist immer ein kleiner Teil.
Aber das heißt, man muss schon eine starke Persönlichkeit sein, dass man den Weg dann auch durchsteht, oder? Und geht.
Ich weiß nicht, ob ich eine starke Persönlichkeit bin. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. ist gar keine andere Option da gewesen. Also ich habe das natürlich, es ging mir teilweise nicht gut damit, unter diesem ganzen Aspekt, weil da ging ja noch vieles mit dem einher. Meine Beziehung ist daran zugrunde gegangen. Wie gesagt, ein großer Teil unseres Einkommens ist daran zugrunde gegangen. Also da ist schon viel Schlechtes auch passiert im Hintergrund, aber was ist denn die andere Option? Also ich kann jetzt nicht sagen, nur weil das andere halt meinen Lebensstandard aufrechterhalten würde und ich halt beliebter bin in der Community, rede jetzt weiter nach der Nase so und sag denen, was sie hören wollen. So habe ich nicht angefangen und das werde ich auch auf gar keinen Fall machen, auch wenn es unangenehm ist.
Jetzt kommen wir zur Datenlage. Ja. Was ist da eigentlich so für dich zum Vorschein gekommen, vor allem nach 2020, wo man jetzt vielleicht mehr weiß wie noch vielleicht 10, 15 Jahre zuvor? Was waren so die Daten, wo du gesagt hast, hoppala, jetzt muss ich da mal genauer hinschauen.
Ja, also ich versuche es kurz zu halten. Man könnte darüber stundenlang sprechen. Es waren mehrere Aspekte. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ich musste dafür erst einen Bachelor und einen Master abschließen und habe das in meinem gesamten Studium nicht gelernt oder auch andere Ernährungswissenschaftler, weil es gibt ja sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte im Ernährungsstudium. Es gibt Ernährungswissenschaft, Ernährungsmedizin, Ernährungstherapie, Ernährungsberatung, Diätologie, Ökotrophologie. Aber egal mit welchen Fachkräften ich aus unterschiedlichen ernährungswissenschaftlichen Disziplinen gesprochen habe, niemand von denen hat im Studium gelernt, wie viel wir noch nicht über Ernährung wissen. Im Studium wird Ernährungswissenschaft so dargestellt, hier schau, das sind die Vitamine, das sind die Mineralstoffe, das sind die Fett- und Aminosäuren und wenn du das kriegst, ist alles gut. Und das ist nicht der Fall. Angefangen, und das Absurde ist, dass in der Nutztierhaltung das schon ewig lang klar ist, dass nicht nur diese essentiellen Stoffe für die Nutztierphysiologie, aber entsprechend auch für andere Spezies relevant sind. Zum Beispiel ein interessantes Beispiel. Wenn wir den Bedarf eines Organismus, Menschenversuche natürlich gibt es aus Ethikkommissionsgründen nicht, aber man hat das mit unterschiedlichen Nutztieren, mit Nagetieren, anderen Versuchstieren gemacht. Man glaubt ja zu wissen, man kennt den Bedarf von Schweinen, von Hühnern, von Nagetieren. Und wenn man ihnen eine Ernährungsweise gibt, die mit allen Nährstoffen angereichert ist, von denen wir denken, dass sie für das Tier essentiell sind, dürfte es ja keinen Unterschied machen, wenn ich diese Ernährungsweise nehme oder die exakt gleiche Ernährungsweise und zum Beispiel ein bisschen Leber oder andere Tierprodukte dazugebe, wenn ich ja den Bedarf kenne. Und wir sehen aber durch die Bank, dass die Gruppe, obwohl sie unter denselben Bedingungen aufgewachsen sind, sich besser reproduzieren, besseres Sozialverhalten aufweisen, besser wachsen, besseres Immunsystem haben. Aus diesen Beobachtungen aus den 40er, 50er, 60ern kam dieser Begriff der sogenannten Unidentified Growth Factors, also Stoffe, die wir noch nicht kennen, die zumindest im Tiermodell Einflüsse haben auf Gesundheit, auf Wachstum etc. Seitdem ist dann relativ wenig passiert, außer dass man eben gemerkt hat, na, wir können mit einer synthetischen Ernährungsweise zumindest im Tierversuch noch keine komplette Bedarfsdeckung offensichtlich erzielen. Nachdem ja eh 99% der Menschheit sich nicht rein pflanzlich ernähren, wurde das bei Menschen nie wirklich verfolgt, weil sobald du tierische Produkte inkludierst, und da reichen auch moderate Mengen, werden diese Unterschiede nie auffallen, weil eben ja Fleisch, Milchprodukte diese UGFs mitbringen. Erst jetzt mit der veganen Bewegung und mit dem Aufkommen dieses Trends auf Tierprodukte gänzlich zu verzichten, sehen wir, dass es vermutlich, und das sind natürlich Hypothesen, weil es keine Ethikkommission gibt, die solche Studien durchwinken würde und auch unfassbar teuer und komplex wäre, das zu erforschen. Aber mit dem Aufkommen der veganen Bewegung haben wir quasi freiwillig ein Experiment geschaffen, in dem Leute die Versuchsgruppe sind. Und nachdem diese Personen, wenn sie auf Tierprodukte umsteigen, meistens nehmen sie nur Eier oder ein einziges Tierprodukt dazu, verändern sonst gar nichts an ihrer Ernährung und ihre Gesundheit wird besser. Sie lassen sie weg, ihre Gesundheit wird schlechter. Das heißt, es scheint da etwas in diesen Stoffen zu geben, das sie nicht über die Supplemente bekommen. Und dann war die Frage, okay, was könnte das sein? Einerseits, wenn man sich die Forschung, zum Beispiel die Forschergruppe, die das Vitamin B12, das ist das letzte Vitamin, was aktuell offiziell entdeckt und charakterisiert wurde, die Forschergruppe war seit ihrer Forschungsarbeit immer davon überzeugt, dass es noch weitere Vitamine gibt und noch weitere essentielle Stoffe. Hat sich dann leider so in den 90ern ein bisschen verlaufen. Es gab dann noch Cholin und gibt noch einige andere Anwärter. Aber die Nährstoffforschung ist dann aus dem falschen Glauben herauf, dass wir schon alles wissen, so ein bisschen eingeschlafen. Dass wir entdecken jetzt erst wieder neu, wie viel wir noch nicht wissen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn wir ein bisschen genauer ins Lebensmittel reingucken und ein bisschen eine Ebene tiefer gehen, also nicht nur Vitamine, Mineralstoffe, sondern uns angucken, welche bioaktiven Substanzen, welche Stoffe stecken denn noch in Lebensmitteln. Dann gehen Wissenschaftler davon aus, dass zwischen 20.000 und 30.000, im Mittelwert oft von 25.000, biologisch aktiven Stoffen in Lebensmitteln gesprochen. 40 davon kennen wir als essentiell, ein paar hundert weitere kennen wir auch schon und von ihnen wissen wir, dass sie einen wichtigen Effekt haben. Und das ist der Punkt, weil es wird oft gesagt so, ja Nico, das ist alles so spekulativ. Ist es nicht wirklich? Weil pass auf, versuch ganz unvoreingenommen zu sein. Du weißt, es gibt Vitamine und Mineralstoffe, Fett und Aminosäuren. Von denen weißt du, Vitamin B12 kommt nur in tierischen Produkten vor. Vitamin K2 ist ein bakterielles Produkt, kommt nicht in Pflanzen vor. Vitamin A, Retinol, kommt nur in tierischen Produkten vor. Eisen, Zink und weitere Mineralstoffe kommen zwar auch in Pflanzen vor, sind aber deutlich besser bioverfügbar in tierischen Produkten. Das heißt, selbst unter den gut Bekannten wissen wir, man muss schon sehr genau aufpassen, dass man mit der veganen Ernährung gut zurechtkommt. Nur die. Dann, beispielsweise seit 1998, ist ein Vitaminoid namens Cholin plötzlich auf den Plan getreten. Jetzt, 10, 20 Jahre später, ist es als essentieller Nährstoff anerkannt. Wo kommt Cholin vor? Hauptsächlich in Eiern und Innereien. Gibt es kaum in Pflanzen. Kommt also auf die Liste. So, dann gucken wir, was ist denn mit den langkettigen Omega-Fettsäuren? Jeder heutzutage weiß, dass EPA, DHA wichtig sind für die Gehirnentwicklung und die kardioprotektive Wirkung. Deswegen schlucken ja alle möglichen Leute Omega-Supplements. Wo kommen diese Omega-Fettsäuren her? Natürlich gibt es auch Algen, die synthetisieren, aber die finden wir in unserem Speiseplan nicht. Das heißt, in unserem Speiseplan, wenn ich jetzt heute in den Supermarkt gehe, habe ich das nur in Fisch- und Meeresfrüchten. Das heißt, EPA und DHA kommen ebenfalls auf den Stapel. Dann gibt es noch andere Omega-Fettsäuren wie Arachidonsäure. Finden wir auch nur in Eier, in Innereien und gewissen Fleischsorten. Kommt auch dazu. Dann gibt es Stoffe wie Kreatin, Carnitin, Taurin, Carnosin. Wir haben also alleine mit Kreatin viele Dutzende und wenn man alle Carninutrients zusammenmisst, mehrere hunderte Studien, die zeigen, egal wie Personen sich ernähren, mischköstlich, vegetarisch oder auch anderweitig, wir geben ihnen mehr Kreatin, mehr Taurin, mehr Carnitin, es geht ihnen besser. Bessere Sportleistungsfähigkeit, bessere kognitive Leistungsfähigkeit und wir wissen, dass diese Nährstoffe nur in Tieren stecken. Der Körper hat eine gewisse Eigensynthesekapazität, der uns davor bewahrt, dass wir in einen schwerwiegenden Mangel kommen, aber wir sehen, mehr davon ist leistungsfördernd und von daher sind das weitere Stoffe, die wir nur in tierischen Produkten finden. Und wenn wir jetzt unter denen, die wir schon kennen, schon so viele Nährstoffe haben, wo wir wissen, die kommen überwiegend oder ausschließlich in tierischen Produkten vor und wir wissen, es gibt noch tausende weitere, wie hoch ist die Chance, dass die alle ausschließlich in Pflanzen vorkommen, beziehungsweise wie hoch ist die Chance, dass da auch einige dabei sind, die auch in tierischen Lebensmitteln stecken. Vor allem, wenn wir gleichzeitig die Beobachtung haben, dass es Leuten aus vermeintlich unerklärlichen, aber dadurch biochemisch sehr plausiblen Gründen besser geht, wenn sie plötzlich wieder tierische Produkte essen. Und wie man Und es geht mir gar nicht darum zu sagen, niemand soll sich mehr vegan ernähren oder jeder, der sich vegan ernährt, wird definitiv ein Risiko haben. Das ist auch der Punkt. Es gibt große interindividuelle genetische Unterschiede. Das heißt, und das ist auch das Thema, selbst innerhalb einer Bevölkerung, innerhalb der deutschen oder österreichischen Bevölkerung, gibt es Leute, die deutlich besser auf eine rein oder überwiegend Pflanzenernährung ansprechen und Leute, die schlechter ansprechen. Und auf Bevölkerungsebene sehen wir, je nachdem, wie sich die letzten vielen Generationen ernährt haben, sehen wir in einigen asiatischen, indischen Bevölkerungsgruppen, sehen wir, da gibt's, und das können wir messen, genetische Unterschiede, dass diese Bevölkerungsgruppen mehr Nährstoffe selber produzieren, die unser einer, und mit unser einer meine die westeuropäische Bevölkerung, im Schnitt schlechter bilden. Und wenn ich all das in die Waagschale werfe und sage, wofür entscheide ich mich jetzt? Ist es jetzt eher ein Risiko, vegan zu essen, oder ist es eher ein Risiko, mischköstlich zu essen? Würde ich sagen, das Risiko ist deutlich höher auf der veganen Seite. Und das ist eigentlich alles, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt alle wieder 60 Kilogramm Fleisch essen wie der Durchschnittsbürger oder wir müssen was auch immer machen. So, ich habe einfach nur gesagt, ich kann als Person des öffentlichen Lebens, die dafür stand, zumindest in der Vergangenheit, dass eine vegane Ernährung funktioniert, das nicht mehr vertreten. Das ist eigentlich alles und hier sind die Infos. Und seither haben sich auch beispielsweise die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt in den USA, die Academy of Nutrition Dietetics, hat auch Kinder und Schwangere aus ihrer aktuellen Position entfernt. Also wir haben auch aktuell keine Position weltweit, die sagt, vegane Ernährung funktioniert für Kinder und für andere kritische Lebensphasen. Das hat sich wirklich in den letzten 10 Jahren, seitdem ich angefangen habe, vegan-klischee.de zu schreiben, beziehungsweise in den letzten 7 Jahren, nachdem es erschienen ist, hat sich wirklich einfach sehr viel in dem Wissen über Ernährung getan. Und ja, bevor mein Monolog noch länger wird, das waren so die Gründe für mich, eben das Wissen über das Nichtwissen in der Ernährungswissenschaft, wie viel es noch an offenen Fragen gibt. Dann die zwar anekdotisch, aber biochemisch sehr plausiblen, weltweit tausenden Fallberichte, von denen manche gut, manche schlecht dokumentiert sind, aber zumindest sehr viele davon auch sehr gut dokumentiert sind. Und dann natürlich auch der Punkt, dass wir eben vieles, dass es so große individuelle Unterschiede gibt, dass auch die Tatsache, dass wir, und es gibt mit Sicherheit Leute, die im Erwachsenenalter sich gut vegan ernähren können und das geht ihnen gut. Aber dadurch, dass wir wissen, dass es diese große genetische Komponente gibt, ist es total nachvollziehbar und nicht implausibel, dass eine Person mit ein und derselben Ernährungsweise gut zurechtkommt und eine andere nicht. Und weil dadurch so ein großes Fragezeichen für viele Leute kommt, halte ich es einfach für zu riskant. Wenn es jemand machen möchte, wie gesagt, ich berate ja in meinen Videos und Inhalten trotzdem, wie man es machen kann, um das Restrisiko zu minimieren. Aber gerade, und vielleicht der letzte Punkt noch, gerade weil wir auch erneut im Tiermodell, aber auch da über die Speziesgrenze hinweg sehen, dass sich Fehlernährungsmuster in der ersten Generation, in der sie gemacht werden, nicht so schwer auswiegen wie in den Folgegenerationen. Sprich, wir sehen, dass in der dritten und vierten Generation die Ernährungsfehlverhalten der ersten Generation deutlich schwerwiegender werden als zuvor. Wissen wir noch gar nicht, wo wir hinsteuern. Also wenn wir jetzt, weil wir haben ja noch keine erste Generation von Veganern. Alle 99% der Veganer, die heute rumlaufen, waren als Kinder selber Mischköstler oder zumindest Vegetarier. Deren Eltern waren definitiv keine Veganer. Und erst wenn die jetzige Generation Kinder hat,
das ist die erste Generation.
Das ist die, kann man noch argumentieren, weil die Eltern waren ja auch nicht ganz vegan. Also aus meiner Sicht, die erste Generation kommt, wenn die sich fortpflanzen, weil dann waren
die Kinder.
Wenn die Kinder sich fortpflanzen, weil die hatten dann vegane Eltern. Das ist die erste Generation, die dann vegane Eltern hatten. Und da beginnt's. Und was dann in 2, 3, 4 Generationen ist, hat so viele Fragezeichen, dass ich es absurd finden würde, nicht zumindest darüber zu sprechen. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, niemand soll mehr, sondern einfach nur, lass uns bitte im Hinterkopf behalten, dass es ein Problem geben könnte.
Und das finde ich spannend, weil das hat überhaupt noch nie wer gesagt, was du jetzt gerade da sagst, weil das stimmt ja bei dir versuchen, wie du richtig sagst, weiß man das, dass oft die Auswirkungen in der dritten, vierten Generation, du hast es ja gerade gesagt, möchtest du nochmal wiederholen, aber in der vierten meistens am enormsten sind, ja. Und so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass es noch nicht einmal eine erste Generation gibt, ja.
Und der letzte Punkt, dann bis mein Monolog wirklich zu Ende, weil es ist noch sehr wichtig. Es wird dann gesagt, ja, aber die Studien zeigen, vegane Ernährung funktioniert. Es wurde noch keine Studie gemacht, die ansatzweise die wichtigen Parameter komplett abgedeckt hat. Das Einzige, was wir haben, sind große Beobachtungskohorten, wo Leute, die nicht vegan aufgewachsen sind, sondern jetzt seit 15, 15, 20 Jahren vegan leben, vegan essen im Vergleich zu mischköstlichen Gruppen oder zu Pesketariern oder Flexitariern. Und das Einzige, was untersucht wird, sind harte Endpunkte wie Tod durch kardiovaskuläre Erkrankungen, Tod durch Krebs etc. Und da sehen wir schon, die Veganer schneiden ein bisschen besser ab als der Durchschnittsmischköstler, aber die Flexitarier und die Pesketarier schneiden besser ab. Also rein gesundheitliches Argument kann für Veganismus nicht gemacht werden, weil es definitiv die gesündeste Ernährung ist. Dann kann man sagen, naja, aber wenn es ähnlich gesund ist, dann kann man ja schon einen guten Case dafür machen. Und das ist das Problem. Viele der Punkte, die so oft auch in diesen Fallberichten sozusagen erzählt werden, wie Leute hatten Konzentrationsschwierigkeiten, eine höhere Rate von Brain Fogs, also von Schwierigkeiten, klare Gedanken zu fassen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten, all diese Dinge, die wurden überhaupt noch nicht getestet. Oder auch die Entwicklung von Kindern. Das Einzige, was getestet wurde, ist, wachsen vegane Kinder ähnlich gut oder gleich gut wie Mischköstler? Sehen wir nicht ganz, aber fast. Aber das Wachstum ist nicht das Relevante. Das Relevante ist, wie entwickelt das Kind sich kognitiv? Es gibt keine einzige Studie, die das jemals getestet hätte. Und wir tun aber so, als wenn das selbstverständlich wäre, dass wir vegane Ernährung, solange ein paar Nährstoffe supplementiert werden, Kindern auch empfehlen. Ohne, dass wir irgendeinen außer anekdotischen Beweis haben, dass das irgendwie funktionieren könnte. Und selbst wenn, und ich wünsche, dass jede vegane Familie gesunde Kinder hat, aber selbst wenn das Kind jetzt keine offensichtlichen Einschränkungen hat, du weißt ja nicht, wie schlau wäre es gewesen. Also du hast ja niemals eine Kontrollgruppe. Du müsstest ja Zwillinge haben, die du dann unterschiedlich ernährst. Und
ja, und wenn das Kind dann auch wieder durchgehend eben vegan lebt, wieder Kinder kriegt, da wird es ja dann richtig spannend. Ja.
Und mir geht es einfach nur darum zu zeigen, schau, das sind einfach interessante Gedanken, die wir mitdenken sollten. Egal, ob man sich vegan ernährt oder mischköstlich, sollte man darüber sprechen dürfen, ohne dass jemand dir droht, dass er die umbringt. Und das passiert mir ja auch, dass sie Drohungen kriegt, dass sie aufhören soll, darüber zu sprechen, weil ansonsten mir irgendwas passiert. Und das ist das.
Ja, genau, da wird es ja dann da wird's richtig kritisch. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine gesellschaftliche Entwicklung, was wir gerade haben. Aber ich glaube, da darf man einfach nicht nachgehen. Mir fällt dazu was ein. Ich habe 2017, 18, glaube ich, war das, mit dem Geschäftsführer von Milupa Österreich ein Gespräch geführt. Und der war selber Arzt und da haben wir quasi über diese Babynahrung geredet, die was ja Milupa im großen Stil herstellt. Und er hat dann gleich einmal beim Gesprächsbeginn gesagt zu mir, weißt du, Hannes, also Muttermilch, eine echte, kannst du durch nichts ersetzen. Und da hat er eben auch gesagt, und damals hat er geredet, sie haben damals geglaubt, ja, Danone, dass sie so 800 bis 900 verschiedene Nährstoffe in der Muttermilch analysieren konnten. Ja, sie glauben, dass es aber noch wesentlich mehr sind, aber das kann man halt noch nicht herausfinden. Und der damalige Stand war, hat er mal gesagt, sie können 7 sind nachgebaut. 7. Also die, was du dann kaufst, weil du nicht stillen kannst, weil du ein Problem hast, von diesen 7, 8, 900, was da drin sind, ja, sind nur 7 künstlich momentan nachbaubar. Also so weit sind wir bei der Forschung, hat er gesagt. Also mehr ist noch nicht möglich. Und da bin ich echt einmal da gesessen und ich dachte, man glaubt immer, man ist so weit und man kann eh alles nachbauen und so. Und er hat gesagt, weißt du, allein schon, ich meine, das wirst du alles wissen, aber bei der Babynahrung ist es ja so, bei einer Mutter ein Kind stillt, der Körper produziert eine andere Muttermilch, wenn ob jetzt ein Mädchen gestillt wird oder ob ein Bub gestillt wird.
Das ist so spannend, ja.
Das finde ich total spannend. Oder? Wie weiß das der Körper? Ja? Also klar,
Biofeedback, ja.
Ja, aber weißt du, so, das hat man ja alles nicht am Schirm irgendwie, was da für eine Prozesse im Gang sind. Ja? Und ich bin da echt, ich habe mit dem 2 Stunden reden dürfen und ich war geflasht. Ja? Ich habe echt einmal, ich habe ins Auto gesetzt und bin einmal nur da gesessen und dachte, wow, da glaubst du immer, wir sind schon so weit und die Wissenschaft und was wir alles können. Und das sagt einer der größten Babynahrungshersteller der Welt, sagt, ja, wir können aktuell 7 dieser Moleküle oder Nährstoffe nachbauen. Und da sind aber hunderte drinnen in der normalen Muttermilch, ja. Und wie der Körper, wie hast du es jetzt genannt?
Biofeedback.
Unglaublich, oder?
Total. Also auch da, es gibt großartige Wissenschaftler, die genau das erforscht haben. Nicht nur geschlechterspezifisch, sondern auch im Laufe der Stillzeit, dass sich die Muttermilch dem Bedarf des Kindes auch anpasst. Und natürlich kann das keine Säuglingsanfangsnahrung machen. Und nur damit die Leute nicht in den falschen Hals bekommen, wenn du jetzt von 7 sprichst, die genaue Zahl kann ich natürlich jetzt nicht verifizieren, da geht es jetzt nicht darum, weil natürlich sind die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe drin. Aber Muttermilch, wie du sagst, enthält ja hunderte Substanzen, die eine bioaktive Wirkung haben und davon wird er wahrscheinlich gesprochen haben, dass sie davon jetzt 7 nachbauen können. Und das zeigt eben, aber eben so Säuglingsanfangsnahrung, die ja in der Regel entweder auf Kuhmilchbasis ist oder auf pflanzlicher Basis, hat ja DHA supplementiert, ARA, Arachidonsäure, es ist Taurin drin, es ist Cholin drin, also so viele Stoffe, weil man eben weiß, für das kindliche Wachstum brauchen wir das, aber man diskutiert drüber, ob man, wenn man sich vegan ernährt, ob man dann überhaupt supplementieren sollte oder nicht, obwohl ja all diese Stoffe, von denen wir wissen, dass sie nur in Tierprodukten drin sind, sogar in der mischköstlichen Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis zugesetzt werden, weil wir eben wissen, das wäre sonst in der menschlichen Muttermilch in größerer Konzentration drin und wir kriegen es halt nicht. Und, ich will nicht zu viel Monolog haben, sorry, aber nur 2 Dinge, bevor ich es vergesse. Und das sage ich als jemand, der Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Ja, also ich spreche gegen meine eigentliche wirtschaftliche Interessenskonflikte. Aber wir können eben mit Nahrungsergänzungsmitteln nur Schadensbegrenzung machen. Wir können eine ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Wir haben aber das Problem, dass die heutige Lebensmittelproduktion nicht nährstoffoptimiert ist. Das heißt, die Züchtungslinien von Hochleistungszüchtungen haben im Schnitt, wir sehen durch den sogenannten Dilutionseffekt, je mehr Output eine Pflanze oder ein Tier gibt, desto weniger Nährstoffe pro Mengeneinheit haben wir. Wir essen viele der Nose-to-Tail-Lebensmittel aus tierischen Produkten wie Innereien etc. gar nicht mehr, die Hauptquellen für Nährstoffe wie eben DHA, EAA und so weiter sind. Und natürlich durch die Lebensmittelverarbeitung, wir raffinieren vieles, wir machen aus Vollkorn Weißmehl und so weiter. Und es wird immer gesagt, Österreich oder Deutschland ist kein Vitaminmangelland. Auch die allgemeine Bevölkerung hat ein großes Problem und die Lösung, und das ist der Punkt, sind nicht Nahrungsergänzungsmittel. Die können jetzt eine Krücke sein in Zwischenzeit und ich profitiere davon wirtschaftlich sehr und das freut mich auch, wenn Leute das bei uns kaufen, weil wir gut kontrollierte Produkte haben. Aber ich möchte mich langfristig selber arbeitslos machen, weil das nicht der richtige Weg ist. Was wir bräuchten, wäre eine Reformierung der Landwirtschaft, der Tierhaltung, der Produktion von Lebensmitteln und nicht mehr Abhängigkeit von Pillenpushern.
Ja, ganz einen spannenden Vortrag jetzt gehört von Benjamin Reich. Ich weiß nicht, ob der was sagt, das war ein Top-Skifahrer, mit dem werde ich jetzt bald mal einen Podcast machen. Und bei dem Vortrag hat er gesagt, damals, wer aktiv war, war es schon so, dass einige wirklich supplementiert haben, was das Zeug hergegeben hat. Ja. Und das Spannende war dann, sagt er, dass wenn wirklich im Rennen ja die Leistung maximal abgerufen werden hat müssen, dass die meistens versagt haben. Ja. Er hat zum Beispiel oft seine Mama mitgehabt, selbst in der USA drüben, die was quasi für ihn gekocht hat, einfach echte Lebensmittel geschaut hat, das was gut kaufen, Gemüse, alles, Fleisch, Milch, hat er gesagt. Und das war total spannend zu beobachten, weil sie haben dann geglaubt, okay, die geben buttern das ganze Geld rein in Aminosäuren und das und das und das. Aber die haben das dann nicht übersetzen können im Rennen, ja. Und er ist dann für sich draufgekommen, und das werden wir im Podcast ein bisschen aussauert mit ihm, dass er gesagt hat, gegen ein gutes Essen, ja, kommt die beste Tabletten oder die beste Kapsel einfach nicht an. Und das sagst du jetzt im Wesentlichen auch. Es ist eine Krücke, es hilft dir, du kannst da drüber helfen, aber ich bin auch der Meinung, wir wissen einfach noch viel zu wenig, und ich bin halt auch Verfechter vom frisch gekochten, ja. Je mehr Convenience-Verarbeitung, je höher der Verarbeitungsgrad, glaube ich, umso schlimmer wird es ja nachher. Jetzt möchte ich einen Themenwechsel, und zwar, jetzt gehen wir mal zu einem Lebensmittel, das mein Lieblingslebensmittel ist, nämlich die Milch. Ich habe ja früher Milchkühe gehabt und habe da im Vorgespräch schon erzählt, dass ich eben Kalbinnenaufzucht daheim auf meinem Betrieb habe, ca. 80 Kalbinnen, alles weiblich. Und ich habe das einfach von meiner Familie so mitgekriegt. Mein Vater hat sich quasi von Milch ernährt. Also er ist jetzt 90 Jahre alt, bald in zwei Monaten oder in einem Monat. Und hat, glaube ich, zwei Liter Milch am Tag getrunken. Also das war so sein, ja. Und ich bin dann irgendwann bei einem Liter pro Tag geendet und habe dann das alles mitverfolgt, wie dann zu Hause haben wir natürlich immer die Rohmilch getrunken, dann halt quasi die pasteurisierte, dann hat es die homogenisierte gegeben, jetzt gibt es die länger frisch und dann halt die ewig haltbare Milch, wo ich mich frage, warum das Ding überhaupt noch Milch heißt. Ja. Und da ist ja jetzt dieser Trend da entstanden, auch aus der veganen Bewegung, aus Hafertrink und Sojatrink und Schlag mich tot, und wird ja jetzt groß propagiert als dieser Milchersatz. Ja. Wie siehst du das jetzt? Weil, sag ich mal, ist natürlich jetzt für mich auch spannend, wie du darauf reagierst, weil weiß ich, ob du Milch cool findest oder nicht, aber mir taugt es einfach und ich merke total, wenn ich zwei, drei Tage keine Milch trinke, ich mache extrem viel Sport, ja, ich mache Crossfit und 6 Tage die Woche, da fällt mir richtig was. Ja. Wie siehst du dieses Lebensmittel und vor allem auch, wie siehst du dann den Sojatrink und Hafertrink im Vergleich dazu, weil er so propagiert wird? Die meisten sagen ja nicht Sojatrink und Hafertrink, sondern eh schon Hafermilch und Sojamilch. Das ist jetzt ein bisschen ein spannendes Thema, möchte ich da aufreißen mit dir.
Bitte, würg mich ab, wenn ich zu weit ausschreite oder ausschweife, weil es ist ein Riesenthema.
Schweifhaus.
Okay, super. Also, vorweggenommen, und das ist das, was so wichtig ist und was in der Diskussion total untergeht. Es ist kein Widerspruch in sich, wenn ich als Ernährungsfachkraft sage, Milch oder auch daraus hergestellte Lebensmittel, wenn sie unter guten Qualitätsbedingungen produziert werden, sind ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Und trotzdem ist die meiste Milchproduktion aus meiner Sicht ethisch nicht vertretbar. Das ist ein Widerspruch, mit dem wir einfach in unserer aktuellen Welt leben müssen. Und nur weil ich der Meinung bin, dass es unethisch ist, wie die meisten Milchprodukte entstehen, kann ich jetzt nicht anfangen, über den Nährwert zu lügen. Oder auf der anderen Seite, nur weil ich denke, dass Milch ein super gesundes Lebensmittel ist, und darüber können wir im Detail sprechen, warum manche das nicht denken und so weiter, kann ich aber natürlich trotzdem nicht einfach sagen, ja, deswegen sehe ich darüber hinweg, dass es diese ethischen Probleme gibt, sondern können wir bitte einfach offen darüber sprechen, dass wir vielleicht in der Milchwirtschaft, aber das betrifft ja auch die Eierwirtschaft, die Fleischwirtschaft, das ist keine Besonderheit der Milchwirtschaft, in vielen Fällen vielleicht eine muttergebundene Aufzucht haben wollen, eine andere Art der Haltung der Milchkühe und einfach eine Wertschätzung, weil du sagst das ja, Milch ist ein, und du weißt ja, wie komplex es ist, Milch zu produzieren und wie viel das auch an Ressourcen braucht und wie komplex das ganze System ist. Und wir haben Milchpreise, die sind ungefähr gleich wie der Hafermilchpreis und Hafermilch besteht aus Wasser und ein bisschen Haferflocken und ein bisschen Öl. Also die Wertschätzung geht total verloren und aus meiner Sicht ist es aus ethischen Gründen nicht sinnvoll, über die Ernährungswissenschaft zu lügen. Und die Ernährungswissenschaft kann aber auch kein Argument für die Ignorierung quasi der ethischen Missstände sein. Aber das ist einmal vorweggenommen, nur dass das auch mal gesagt wurde. Milchprodukte, und dann werden viele Leute sagen, ja, aber wir haben uns ja den Großteil der menschlichen Geschichte nicht von Muttermilch ernährt im Erwachsenenalter. Und der Mensch ist die einzige Spezies, die im Erwachsenenalter jetzt auch noch die Muttermilch einer artfremden Spezies trinkt. Ja, wir sind auch die einzige Spezies, die Flugzeuge bauen kann und zum Mond fliegt und was auch immer. Also das ist ein totaler natürlicher Fehlschluss. Ja, nur weil wir etwas machen, was wir halt in der Natur nicht gemacht haben. Ja, wir haben halt die Möglichkeit, weißt du? Das ist immer total dumm. Natürlich, dann sag mal,
das ist echt gut. Ja. Entschuldigung, ist jetzt aber, das ist geil.
Das macht mich fertig. Also das fand ich auch in meiner veganen Zeit auch schon absurd, das als Argument heranzuführen. Das ist so, wir haben nichts von dem, was wir heute machen, jemals in der Menschheitsgeschichte davor gemacht. Und wir sind das einzige Tier, was sich Häuser baut, Kleidung näht und so weiter und so fort. Und das macht den Menschen auch zu Menschen. Wir sind halt ein Kulturwesen und ein reines Naturwesen. Das vorweggenommen ist eben Milch ein super hochwertiges Lebensmittel. Natürlich primär menschliche Milch während dem Säuglingsalter für das Kind und natürlich die Milch der Kuh für das Kalb. Aber vor allem durch die Verarbeitungsprozesse dann zu Milchprodukten, durch die Fermentation, entstehen vor allem eben bei fermentierten Milchprodukten hochkomplexe, hochspannende Lebensmittel mit einem immens hohen Nährwert, mit extrem gutem Aminosäureprofil, mit extrem gutem Mikronährstoffprofil. Und das nachzubauen ist, wie auch der Herr von Milupa gesagt hat, nicht wirklich möglich. Also egal, ob es jetzt um, man kann mit Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis keine Muttermilch nachbauen und man kann auf pflanzlicher Proteinbasis auch keine Kuhmilch nachbauen. Also egal, was man versucht nachzubauen, es wird immer so viel schlechter werden wie das Original. Und in dieser ganzen Diskussion vielleicht auch noch kurz Rohmilch, Haarmilch, pasteurisierte Milch, wird dann oft gesagt, ja, na, eigentlich ist es ja vom Nährwert fast egal, weil guck, schau hier, wir haben die Vitamine gemessen und wir haben die Mineralstoffe gemessen und da gehen nur so 5 oder 10 oder 20% verloren, das ist nicht so viel. Ja, aber du misst halt nur ein Dutzend Stoffe. Wir haben ja hunderte, tausende Stoffe und du misst, das ist so, als würdest du in einen Raum reingucken und sagen, na, da ist niemand drin. Also es ist wirklich so absurd und um das jetzt nicht so weit rauszuholen, also Milchprodukte genauso wie alle anderen tierischen Lebensmittel sind von ihrem Nährwert her immens gut. Natürlich, es gibt Leute, die Milchprodukte nicht vertragen, weil sie eine Milcheiweißallergie haben, weil sie die Laktose nicht vertragen, weil sie im Erwachsenenalter halt keine Laktasepersistenz mehr haben und die Art und Weise, wie heutige Milch produziert wird, ist sehr weit entfernt von dem, wie du es vielleicht auch noch kennst aus deinem Betrieb oder aus kleineren Betrieben, weil wir sehen eben die heutigen Hochleistungszüchtungen von Kühen, die ja nicht wie vor so um 1900 herum, zumindest die Daten, die mir vorliegen, hat so eine Durchschnittskuh so 2000 Liter Milch gegeben. Aktuell sind wir, würde ich sagen, eher so bei 6.000, 7.000 bis 8.000 Liter. Ich weiß nicht, ob das eine Zahl ist, die du auch bestätigen kannst, aber so in der Größenordnung. Also Faktor 3, Faktor 4, sowas. Und die Kuh um 1900 war ja schon eine, die selektiv gezüchtet wurde auf viel Milchleistung. Und wir denken in unserer immensen Überheblichkeit, dass wir aus einer Kuh von 1000 bis 8000 Liter rauskriegen können und sich der Nährwert der Milch nicht verändern wird, wenn die Kuh plötzlich 8-mal so viel produziert und wir sie dann noch erhitzen und dann noch haltbar machen, Wochen und Monate lang. Natürlich passiert da wahnsinnig viel. Und deswegen gibt es auf jeden Fall auch aktuelle Themen, warum ich denke, dass wir über die Art, also nicht nur die Haltung der Tiere, sondern auch über die Rassen, über die Fütterung, alles, was halt einen Einfluss auf die Milchqualität hat, die Verarbeitung, sprechen müssen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Milch, die meisten Leute heute konsumieren, eine bestmögliche Milch für sie ist, aber es ist trotzdem noch ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel und sie hätte Potenzial, noch sehr viel hochwertiger auch zu werden. Daher, und zum Thema der pflanzlichen Milchalternativen bzw. Pflanzendrinks, es gibt ja diese interessanten Vergleiche, die auch viele öffentlich-rechtliche Medien leider immer wieder bringen, obwohl es absurd ist, wo wir vergleichen, guck, ein Liter oder ein Kilo, irgendeine Mengeneinheit, Sojamilch oder Hafermilch oder Reismilch, schau, wie viel weniger Treibhausgasemissionen und schau, wie viel weniger Fläche und so weiter die braucht im Vergleich zu Kuhmilch. Ja, aber du vergleichst hier ein Kilo, anstatt dass du die Nährwerte gleichsetzt. Also du isst ja nicht 3 Kilo Lebensmittel, sondern du isst eine gewisse Menge an Nährstoffen. Und wenn du die Nährstoffäquivalente rausrennest, schneidet der Pflanzendrink in den meisten Fällen nicht deutlich besser ab als die Milch. Und, das muss ich dir als Bergbauer nicht erzählen, man kann in sehr vielen Gegenden, in sehr vielen Flächen, wo man keine Landwirtschaft betreiben kann, also keinen Anbau von Pflanzen, Kühe wunderbar halten oder auch andere Tiere. Und daher viele Flächen, die eigentlich gar nicht für die klassische Landwirtschaft möglich sind, dafür aber widmen. Das heißt, lange Rede.
Nur Sidestep, 70% der Agrarfläche dieser Welt ist Grünland, wo kein Ackerbau betrieben werden kann. Also man würde 70% der Agrarfläche einfach außer Produktion stellen und dann wird es spannend.
Ja. Ja, und natürlich kann man argumentieren und sagen, ja, aber man kann ja mit den Flächen auch anderes machen. Alles schön und gut. Und was es dir geht, ich bin auf jeden Fall nicht kompetent genug, um über dieses Thema der Welternährung und der weltweiten Flächen irgendwas Schlaues zu sagen. Aber was ich sehe ist, alleine hier in Österreich und Deutschland, dieser Trend hin zu einer pflanzlichen Ernährung, der Austausch von tierischen Elementen durch pflanzlichen, ohne dass wir darüber gucken, welche Nährstoffe uns verloren gehen, führt zu einer schlechteren und besseren Ernährung des Menschen. Und wenn wir das Ganze jetzt weltweit noch skalieren, versuchen, was ja außerhalb unseres Horizonts überhaupt ist, zu denken, dass ich, du oder irgendein Veganer-Aktivist verstehen könnte, was für die Welt das Beste wäre, weil es gibt ja so viel geografische, klimatische, unterschiedliche Unterschiede in unserer Welt und es ist so komplex, Landwirtschaft zu betreiben, dass allein die Frage, was passiert denn, wenn wir gar keine Tiere mehr haben? Wie sieht es aus mit der Düngung? Wie sieht es aus mit der Bodenqualität? Weil es sind ja, wenn es gut gemacht ist, alles Kreisläufe, die auch miteinander in Verbindung stehen. Und zu sagen, okay, wir machen jetzt, weil du musst ja auch monokulturell anbauen, wenn du in der Größenordnung billig Nahrungsmittel produzieren möchtest. Das ist alles, und ich verliere mir dann hundertstens tausend, aber das ist aus meiner Sicht viel zu klein gedacht. Also wenn wir heute Diskussionen über Ernährung führen, egal wer über das Thema der ökologischen Auswirkungen spricht, in den meisten Fällen sind das Personen, und deswegen versuche ich auch wenig darüber zu sprechen, die nicht die Kompetenz haben, das differenziert zu besprechen, weil es so hochkomplex ist. Selbst Ernährungswissenschaft ist schon so komplex. Und da sind aber nicht so viele Fremdeinflüsse wie in der Frage, welche Auswirkungen hat die Ernährung auf unser Klima. Und bevor ich dann zu lang spreche, wann immer man medial eben Dinge hört wie fürs Klima auf tierische Produkte verzichten, das sind erneut so starke Vereinfachungen. Im Englischen gibt es diesen Begriff der Carbon Tunnel Vision, also der Treibhausgas-Tunnelblick, den man aufsetzt, weil natürlich auch der Lebensmittelanbau ja nicht nur Treibhausgase emittiert, sondern es geht ja um Bodenvielfalt, um Biodiversität und um vieles mehr. Und der Wechsel von Tierhaltung auf Pflanzenlandwirtschaft ist nur, wenn man eben diesen Treibhausgas-Aspekt anguckt. Ja, da schneidet er besser ab, wenn man es auf Kilo oder auf Mengeneinheiten projiziert und nicht auf Nährstoffdichte. Und natürlich, ich bin niemand, der sagt, Klimawandel sollte uns nicht interessieren und wir sollen weitermachen wie bisher, überhaupt nicht. Aber es darf, die Bemühungen zum Klimawandel dürfen nicht darin münden, dass die Gesundheit der Menschen und der Nährstoffbedarfdeckung darunter leidet. Und das ist aber das in die Richtung, in die es sich aktuell bewegt, aus meiner Sicht.
Ich muss jetzt nur spannend was dazu sagen. Wir haben ja, wenn man den Weg der Menschen beobachtet in Österreich, wir sind vor ungefähr 8000 Jahren haben wir begonnen, Österreich zu besiedeln. Und der Weg der Menschheit ist ja begonnen von Afrika rauf ins kalte Europa. Und da war ja die Kuh der Begleiter. Es hat diese Symbiose gegeben. Der Mensch hat quasi im Sommer das Heu geerntet und die Kuh hat ihm dann dafür im Winter die Milch gegeben und letztendlich auch das Fleisch, wenn sie gestorben ist, wo es ja quasi eine totale Kreislaufwirtschaft ist. Ja. Und mich fasziniert das halt schon, dass man eigentlich dann ein jahrtausendaltes Lebensmittel verteufelt, ja, irgendwo, nämlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer wieder. Ich weiß nicht, wo das herkommt, warum das gerade in die Medien so stark geframed wird. Und gerade vorige Woche habe ich was gelesen, eine Studie jetzt, dass jetzt eben bei den jüngeren Menschen das Thema Dünndarmkrebs oder generell auch Darmkrebs extrem explodiert. Und man weiß noch nicht genau, woher. Da ist die Datenlage eben noch zu gering. Aber es fällt auf, in den letzten 5 Jahren ganz ein massiver Anstieg dieser Krebsorte. Und vermutet wird, dass eben die zunehmende, weil die jungen Menschen halt alles sehr viel hochverarbeitete Lebensmittel essen, also Fertigprodukte, das wahrscheinlich der Auslöser sein könnte. Und da denke ich mir, es ist schon spannend, dass man sich immer dann einschießt, wenn es um Ernährung geht, um ein Lebensmittel, was uns über Jahrtausende ernährt hat, ja, mit dem man der Körper gelernt hat, umzugehen, ja. Und dann ist aber das eben, das Convenience, das ist alles cool, weil es geht schnell, es ist lässig, fertig Pizza, fertig Lasagne, alles, was es da gibt. Auch gerade im veganen Sektor, wie viel da einfach fertig inzwischen diese ganzen Würstel, Schnitzel, alles, was wo nachgebaut wird, ja. Ist alles cool. Aber da glaube ich, da sind wir auch erst ganz am Anfang von der Datenlage, weil sonst würden sie ja nicht jetzt komplett neue Krankheitsbilder zeigen bei Menschen, die was ja in Wahrheit bis jetzt resilient waren gegen Darmkrebs, ja, oder nur minimalistisch, ja. Also ich glaube da, wie du richtig gesagt hast, da kämen ja wahrscheinlich jetzt immer mehr Daten, aber auf was das ich eigentlich aussehe, warum haben wir eigentlich die Medien so eine massive Steuerung in die Richtung, ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wer das so stark treibt, ja, weil wir versuchen da auch schon über Jahre hineinzuwirken und sehen aber immer wieder, dass Journalistinnen und Journalisten da ganz massiv dahinter sind. Das ist der gleiche Schmäh mit 15.000 Liter für 1 Kilogramm Rindfleisch, ja. Das ist einfach das Regenwasser, was runterrinnt auf die Grünfläche.
Differenzieren
wird.
Zwischen Blau und Grün.
Genau,
Wasser.
Und dann, wenn du das effektiv umrechnest, ja, bis bei, glaube ich, 700 Liter, ja, aber 700 Liter hört sich halt nicht cool an, aber wenn du 15.000 Liter sagen kannst, und ich habe dann eh ein paar Mal schon im Fernsehen gesagt, naja, es wird, also im Himmel ist es egal, ob da eine Kuh unten grast oder nicht, es wird trotzdem regnen, ja. Und wenn ich das halt einrechne auf ein Kilo, aber es hört sich halt populistisch an. Und da wird schon Stimmung gemacht, wo ich mir schon oft die Frage stelle, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Ernährungssystem? Wollen wir alles der Industrie zuführen? Ja? Ist vielleicht das das Ziel, Laborfleisch, ja? Dass da ein paar Industrieunternehmen profitieren? Also sonst müsste ich ja sagen, es gibt ja nichts Besseres, es ist ja nichts krisenresilienter, als wenn ich sage, ich habe da einen Kleinbauern, der weiß überhaupt, sich das noch antut, dass er vielleicht 15 Kühe hat. Ja? Der muss ja eh 10.000 Mal Danke sagen, dass er das überhaupt tut. Ja? Weil verdienen tut eh nichts. Das ist ja eh nur Idealismus. Ja? Aber nein, man will es irgendwo woanders dahin treiben, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum will man es in das Eck treiben. Ja?
Ja, also ich bin ganz bei dir. Die Dezentralisierung der Landwirtschaft würde sie deutlich resilienter machen. Und diese Monopolisierung.
Ja, wir haben es eh noch. Wir haben in Österreich haben wir es noch. Ja? Aber leider wahrscheinlich gerade in die andere Richtung unterwegs.
Genau,
ja?
Wie ist der Trend? Und ja. Ich fürchte, dass der Trend eher in die Monopolisierung geht. Und natürlich, ich glaube persönlich, dass die meisten dieser sowohl in der Medienlandschaft auftauchen als auch anderen Fürsprechern das aus bestem Wissen und Gewissen machen. Weil wenn man sich nur sehr oberflächlich beschäftigt, klingt so, als wenn die komplexen Probleme einfach lösbar wären mit ja, weniger Fleisch, mehr Pflanzen und dann passt das schon. Und ich glaube, die Personen machen das aus guten Motiven, aber halt aus Fehlinformationen, weil es halt ein super komplexes Thema ist. Dass es natürlich auch in der Lebensmittelindustrie da große Interessen gibt, weil, und das sieht man ja, viele Fleischproduzenten oder viele Milchproduzenten haben jetzt ja auch vegane Linien, weil sie auch merken, ich kann für den ähnlichen oder vielleicht sogar einen höheren Preis in der Produktion viel billigeres Produkt verkaufen, wo jetzt keine Kuh dafür melken muss, sondern nur ein bisschen Hafer mit Öl und Wasser mischen muss für eine Hafermilch. Also da sind natürlich ganz andere Kräfte, die da auch finanziell wirken. Aber ich sehe da gar keine Verschwörung, sondern einfach nur Leute, die aus Uninformiertheit, aus guten Motiven die falschen Dinge tun und natürlich einfach ein ökonomisch getriebenes Wirtschaftssystem, das halt seine eigenen ökonomisch motivierten Interessen vertritt, ohne dass da jetzt irgendwie ein böses Machtspiel im Hintergrund ist. Und eben Allgemeinbevölkerung, die dem auf den Leim geht, weil sie halt so wenig Ernährungsbildung hat und nicht besser weiß, aus meiner Sicht. Und aber wie du richtig gesagt hast, eine Dezentralisierung macht das Lebensmittelsystem viel krisensicherer, weil wenn wir alles sehr stark zentralisieren in großen Strukturen, dann kann es kein frisches Lebensmittel mehr sein. Weil du kannst nicht hochwertige Milch, Fleisch, Käse, aber nicht einmal auch frisches Obst und Gemüse so produzieren, dass du es in diesen großen Strukturen in ganz Europa verschicken kannst und tonnenweise davon zentral billig produzieren kannst und dann verschicken kannst. Das heißt, es wird immer, dann, wenn wir etwas zentralisiert im großen Stil produzieren wollen, wird es Abstriche geben und die sind bei Lebensmitteln zumindest in der Regel beim Nährwert zu finden. Schaffen, dass es lecker schmeckt, dass es gut aussieht, dass es preiswert ist. Aber wir können den Nährwert eines frischen Lebensmittels nicht konservieren. Wir müssen einfach frisch essen. Und alle Versuche bisher, die es in die Richtung gab, haben nicht das Ziel erreicht, was verfolgt werden sollte. Wir sprechen eben über Lebensmittelanreicherung und so weiter. Aber wir können halt immer nur das anreichern, was wir schon kennen und von dem es auch in großem Stil produzierbare Nährstoffanreicherung gibt. Die meisten Nährstoffe, über die wir vorhin gesprochen haben, die kann man im großen Stil gar nicht anreichern, weil das wäre viel zu teuer und ist auch viel zu wenig die Strukturen dafür da.
Nico, ich glaube, ich muss mit dir sowieso noch mehr einen Podcast machen. Du bist wirklich ein hochinteressanter Gesprächspartner. Und du bist einer der wenigen, die was wirklich, wo ich sage, die was auf Social Media etc. auftreten, die was wirklich ein Wissen haben, ja, die was wirklich objektiv sind. Jetzt muss ich dir auch da auch eine Frage stellen. Wir werden ja jeden Tag, wahrscheinlich auch durch das, dass ich mich mit dem beschäftige, unglaublich viele Influencerinnen und Influencer vorgeschlagen, die was Nahrungsergänzungsmittel propagieren ohne Ende. Ja. Dir wird ja das wahrscheinlich auch passieren, wenn du ins Internet reingehst, auf Social Media. Wie geht's dir da dabei? Weil da wird ja, ich habe mir schon ein paar Mal zum Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe zu meinen Mitarbeitern, du, wir müssen da mal was machen, ja, weil da wird so viel Blödsinn erzählt, ja. Die haben teilweise hunderttausende Follower, ja, und reden so einen Topfen daher, was teilweise schon gemeingefährlich ist. Muss man aber dann natürlich aufgeben, weil man nie die Ressourcen hätte und ist auch nicht unser Auftrag als Landschaft leben, dass wir das machen. Aber persönlich, was denkst du? Denkst du darüber ab und zu nach, was da gerade passiert? Oder musst du das auch ignorieren? Oder wie geht es dir da damit eigentlich?
Ja, ich bin so viel damit konfrontiert, dass ich es gar nicht ignorieren kann, weil es mir auf so vielen Ebenen betrifft. Weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass eigentlich Lebensmittel die Richtung sind, in die wir gehen sollten und nicht eine Hochverarbeitung und hinten nach eine Anreicherung. Aber eben in der Zwischenzeit sind, ganz objektiv gesehen, Nahrungsergänzungsmittel eine sinnvolle Zwischenlösung für viele Leute. Und um den Disclaimer auch zu machen, wir sind ja auch selber mit zwei Marken, mit Watson Nutrition und Hopkins Formulation, auch in diesem Bereich tätig. Das heißt, ich bin ja einer der Nutznießer unseres schlechten Ernährungssystems, rein finanziell gesehen. Weil eben, wie du richtig sagst, aber so viel schlechte Produkte im Markt kursieren und so wenig korrekt Aufklärung zu dem Thema stattfindet, wirkt die ganze Branche natürlich super shady und es passiert wirklich in vielen Fällen qualitativ so viel schlechte sowohl Produktion als auch Kontrolle, dass in einigen Fällen eben Produkte am Markt sind, die überdosiert oder unterdosiert sind. Wir haben einige Fälle, wo Influencer von Marken deren Produkte genommen haben, weil die versehentlich 20-fach überdosiert waren, mit Nierenversagen ins Krankenhaus gekommen sind, nichts ihren Followern gesagt haben, bis plötzlich so viel medialer Druck da war, dass sie es zugeben mussten. Wurde alles versucht zu vertuschen. Wir haben teilweise, wurden uns Berichte von Salmonellenanalysen von großen Marken in die Hände gespielt, die Salmonellenbelastung auf ihren Proteinpulvern hatten, die Charge einfach zurückgerufen haben, nichts dazu gesagt haben, weitergemacht haben. Wir haben teilweise Produkte, die Nährstoffe ausloben und einfach nur Kapseln mit Reismehl oder Zucker sind, die überhaupt gar keinen Nährstoff drin haben. Diese Branche ist so unreguliert, es gibt das Einzige, was ich und du und jeder, der Nahrungsergänzungsmittel machen muss, ist, man muss es anmelden, dass man die verkauft, muss die Rezeptur halt in ein System eintragen und das war's. Niemand kontrolliert uns, ob wir das reingeben, was wir ausloben, dass die biochemische Qualität der Nährstoffe gewährleistet ist, dass über das MHD hinweg die Nährstoffe erhalten bleiben, dass keine Schadstoffe drin sind etc., dass die Omega-Öle nicht oxidiert sind. Nichts davon wird irgendwie kontrolliert. Und das führt eben dazu, dass die Branche, weil da gute Margen zu holen sind, jeden Hinz und Kunz als Influencer natürlich mit großer Reichweite holen und sich da eine goldene Nase auf Kosten der Gesundheit der Menschen verdient wird und das stört mich halt am meisten. Die Leute sagen, schau, wir sind die noblen Ritter, alle machen es blöd. Es gibt auch andere Brands, die gute Arbeit machen. Aber der größere Teil macht wirklich katastrophale Arbeit, sodass viele Leute, die es eigentlich im Moment zumindest aufgrund des aktuellen Systems notwendig hätten, gewisse Dinge zu supplementieren, davon Abstand nehmen und eigentlich da Potenzial verschwendet werden. Und einzige, was sie, und es ist mir wirklich, wirklich egal, ob du bei A, B, C oder D kaufst. Egal, welche Marke man haben möchte, man sollte gucken, ist es kontrolliert. Weil da musst du mir nicht glauben und niemanden. Gibt es eine Laboranalyse auf der Produktseite, die dir zeigt als Konsument, dass die aktuelle Charge, wenn du sagst, ich klicke jetzt auf Bestellen und ich will dieses Vitamin jetzt haben, wurde das getestet auf den Nährstoffgehalt, dass das drin ist, was draufsteht? Wurde getestet, dass keine Schadstoffe drin sind? Und wenn es ein Omega-Produkt ist oder ein anderes Öl, ist es auf Oxidationsparameter getestet, dass es nicht ranzig ist? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn mir das nicht von einem akkreditierten Labor auf Knopfdruck frei zugänglich zur Verfügung steht, dann kann ich ja niemals als Kunde transparent kontrollieren, ob das so ist. Und das machen einige Brands, der größere Teil macht Sinn, weil es super teuer und super aufwendig ist. Und egal, wo du kaufst, das aus meiner Sicht sollte der Qualitätsstandard sein. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht verpflichtend für Nahrungsergänzungsmittelfirmen eingeführt werden müsste. Weil du hast ja nur eine einzige Aufgabe als Supplementhersteller. Nährstoffe zu liefern und keine Schadstoffe. Das ist nicht so schwierig. Aber die meisten schaffen das nicht. Und daher wäre das aus meiner Sicht der Schritt. Es muss kein Arzneimittel werden. Es sind natürlich trotzdem Nährstoffe, die ja auch der Körper selber produziert, wenn es keine essentiellen sind oder die zumindest in Lebensmitteln vorkommen. Das heißt, wir wollen natürlich keine Reglementierung schaffen, dass es plötzlich so schwer wird, Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen wie jetzt ein Arzneimittel, weil das sind ja ganz andere Stoffe. Aber es muss gewährleistet werden, dass der Kunde nicht in Gefahr gebracht wird und dass er das bekommt, wofür er zahlt. Ist ja ganz einfach. Sind die Vitamine drin? Sind die stabil? Sind die wirksam? Fertig. Und das fehlt und das sollte dringend gemacht werden. Und leider, ich würde auch ganz sagen, die Politik sollte, das dauert ewig, der Konsument sollte. Weil wenn die Kunden einfach nur noch bei jenen kaufen, die das machen, dann werden die anderen anfangen, es zu machen oder sie werden aus dem Markt gehen. Das ist ja ein ganz einfacher Kreislauf. Daher, egal wo man kauft, ist mir wirklich egal, darauf einfach gucken.
Ja. Letzte Frage noch. Warum bist du dann, wo ist ja schon gefühlt hunderte, tausende Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gibt. Warum hast du gesagt, ich mache meine eigene Marken, ich gebe auch das auch?
Ja, ich versuche mich kurz zu halten, weil wir sprechen schon lange, sorry. Aber also zwei wichtige Aspekte. Die Marke Watson Nutrition, die ja schon 2021 gegründet wurde, habe ich erst letztes Jahr übernommen, weil der Gründer, der Benjamin, sie abgeben wollte. Das heißt, damals war es bei mir explizit so, dass ich gesagt habe, ich will keine Company gründen, weil sonst heißt, ich mache das alles nur, um da Geld rauszumachen. Der Grund, wir hatten zwei Kooperationen mit anderen Supplementfirmen, wo wir eben gesagt haben, wir brauchen diese Zusammenstellungen für vegane Ernährungsweisen, wir brauchen diese Multinährstoffe mit den Vitaminen, mit den Mineralstoffen. Und dann haben wir die Rezepturen, das im Rahmen meiner Masterarbeit, habe ich diese Rezepturen entwickelt. Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt habe ich sie produziert, aber woher wissen wir denn, dass da drin ist, was draufsteht? Meinen die so, naja, das wissen wir, weil wir produzieren ja gut. Dann haben wir es selber ins Labor geschickt, weil sie es wollten. Und dann haben wir gesehen, dass eine Produkt von einem Hersteller, den ich jetzt namentlich nicht nennen darf, weil es ansonsten juristisch schwierig ist, es war plötzlich Arsen im Nährstoff drin. Es war 90% so wenig Vitamin D, 90% so wenig Vitamin K2 drin und ungefähr 50% so wenig Vitamin A. Das heißt, es hat nicht gepasst. Dann bin ich mit dem zum Hersteller gegangen und dachte, der wird jetzt sagen, oh krass, dann sollten wir jetzt vielleicht unsere Prozesse anpassen. Ich so, na, das kann nicht sein, wir machen gute Qualität. Und dann merkt, da stoße ich einfach auf taube Ohren. Und ich wollte für mich selber einfach und meine Familie und alle Leute, die sich damals, also es kam ja aus der Motivation heraus, dass ich damals ja vegan war und gewusst habe, Supplemente sind zumindest für Veganer ja zwingend notwendig. Mischköstler können auch ohne, Veganer brauchen sie. Und ich wollte einfach für mich und alle eine gescheite Quelle haben, habe es aber nie in Erwägung gezogen, selber zu gründen. Ein früherer Mitarbeiter von mir, der Benjamin, hat das dann gemacht und ich habe gesagt, pass auf, ihr macht die Rezepturen, habe auch einen Affiliate-Link, wenn die Leute mich unterstützen wollen, können sie das machen. Wenn sie das nicht nutzen, verdiene ich auch nichts daran. Das war jetzt auch 4 Jahre so. Und nachdem aber die Leute dann gesagt haben, ja, das kann ja nicht sein, du verdienst das sicherlich hinten nach. Überhaupt nicht. Wenn der Code verwendet wurde, aber ich verdiene es sonst nicht. Als der Benjamin aber dann Watson weitergeben wollte, habe ich es dann übernommen, weil wir eben gesagt haben, bevor es jetzt irgendein Investor kauft, der jetzt die Qualitätskriterien wieder runtersetzt. Also übernehme ich es einfach selber und ja. Deswegen bin ich jetzt Nahrungsergänzungsmittelverkäufer. Die Motivation war aber eben ursprünglich vor 5 Jahren eine ganz andere.
Unglaublich cool. Wie ich am Anfang gesagt habe, du hast viele Hüte auf, aber du bist extrem lässig unterwegs. Ich freue mich schon, wenn du den Doktortitel hast. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange.
Und ich bin in der finalen Phase. Ich denke mal, im Herbst sollte alles soweit sein.
Ja, vielleicht machen wir genau zu dem Anlass dann im Herbst einen Podcast wieder. Weil ich hätte jetzt noch echt so viele Fragen an dich. Du bist ein unglaublich versierter Gesprächspartner. Und das machen wir aber ganz sicher. Ich glaube, dass unsere Community auch extrem taugt, was du sagst. Und ich freue mich auch, dass wir die da in unsere Community auch gut reinbringen. Wahrscheinlich kennen das schon sehr früh. Und die, was die noch nicht kennen, haben heute eben die Gelegenheit gehabt, da wirklich Wertvolles zu erfahren. Ich sage danke, die Zeit ist jetzt schon sehr, sehr fortgeschritten. Danke für die Offenheit, ja. Und was ich da jetzt einfach sagen möchte, was mir total taugt, ist, dass du diese Haltung hast, ja. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen in der heutigen Zeit, die was durch sowas durchgehen, wie was du heute beschrieben hast, weil es draufkommen, dass vielleicht das nicht mehr ganz stimmt. Es hat ja vielleicht auch gestimmt, was du alles gesagt hast, ja, vorher, und dann bist du halt draufgekommen, aufgrund der Datenlage, es ist halt so anders. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, okay, ich ignoriere das und mache meinen Weg weiter, finanziere mich gut und alles ist gaffen, ja. Und genau, wir brauchen aber so Leute, die was diesen Mut haben, und ich glaube, das wird dich noch sehr weit in deinem Leben bringen.
Danke für die wertschätzenden Worte, es freut mich sehr. Und vielen Dank für die Einladung. Ich finde es super, was ihr sowohl mit dem Podcast als auch mit eurer ganzen Arbeit insgesamt leistet. Wünsche euch weiterhin da alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns für einen Teil 2 zukünftig dann wiedersehen können.
Ja, fix. Danke. Gell?
Super, danke dir.
Danke. Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.